Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext steht im 1. Petrusbrief, im 4. Kapitel und beginnt mit dem Satz, das Ende aller Dinge aber ist genaht, und er endet mit dem Wort Ewigkeit. Und das hat mich veranlasst, etwas, was mich sowieso gerade jetzt beschäftigt, erstmal im Anfang meiner Predigt etwas näher zu betrachten, nämlich die Frage, was hat das eigentlich mit der Zeit auf sich? Ich komme ja gerade aus dem Urlaub und habe 9 Stunden Zeitunterschied zu überwinden und zu verkraften. Wir waren mit der Familie in San Diego und haben dort Verwandte besucht. Wir wissen ja alle, die Erde ist rund, und wenn wir schlafen gehen, stehen woanders Menschen auf und gehen an die Arbeit und umgekehrt. Schwierig wird die Sache, wenn wir überlegen, ob bei Ihnen dann da schon Montag jetzt vielleicht ist oder vielleicht auch noch Sonnabend ist. Dazu muss man wissen, wo die Datumsgrenze verläuft, und die ist mal ziemlich willkürlich festgelegt worden. Und zwar läuft sie mitten durch den Pazifischen Ozean. Und ich konnte mich so erinnern, ich habe zu Hause einen Globus, da ist das eingemalt. Und ich konnte mich erinnern, dass es vor ein paar Jahren hieß, die Samoa-Inseln, die wollen nicht mehr die Letzten sein, die im Jahr Silvester feiern, sondern die Ersten, und hatten einen Antrag gestellt, dass die Zeitzone bei ihnen geändert wird. Und wenn man sich die Linie der Zeitzone anguckt, dann ist die auch etwas zackig. Ja, und ich habe nochmal nachgeguckt, ja, das war im Jahre 2011, und da heißt es aber, dass es nicht die Frage war, wann Silvester gefeiert wird, sondern dass es wirtschaftliche Ursachen waren, warum sie die Zeitzone wechseln wollten, weil sie nämlich vor allem Wirtschaftsbeziehungen nach Australien hin haben, und es ist schwierig, immer Sonntag zu haben, wenn die da schon Montag haben oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls war das der Grund, und der ist, wie gesagt, auch genehmigt worden. Nun ist es ja nicht so wichtig, könnte man sagen, aber da wir weltweit telefonieren mit dem Handy und eben auch Wirtschaftsbeziehungen haben und mit dem Internet umgehen und dann auch wir ganz normale Menschen so über die Welt hinüber eben mit anderen reden, dann muss man doch überlegen, ist der andere jetzt gerade beim Schlafen oder ist es da jetzt Sonntag und der ist zu Hause oder vielleicht ist es schon Montag und der arbeitet schon. Und als ich jetzt gestern beim Aufräumen war, da entdeckte ich, dass in der Zeitung, in der Berliner Zeitung vom 4. August ein Artikel ist, der sich genau mit dem Problem beschäftigt, nämlich über die in der DDR versucht zu bauende Atomzeituhr. Das ist nicht ganz gelungen, und da steht drin, wie das so heute ist. Also in Deutschland wird die Zeit, heißt es hier, in Braunschweig gemacht. Und zwar in der physikalisch-technischen Bundesanstalt. Wenn man das überhaupt sagen kann, heißt es hier, die Zeit machen. Und da wird interviewt der Arbeitsgruppenleiter dort, ein Herr Bauch, Andreas Bauch, und er wird gefragt, was ist denn eigentlich die Zeit? Und er sagt, das weiß ich nicht, das weiß niemand. Also er sagt, man kann Zeit nur definieren, das ist eine reine Definitionssache, wann, wo, wie viel Uhr ist oder wie viele Sekunden es gibt und wie viele Stunden und so weiter, das ist, und wann die anfangen, das ist alles eine Definitionsfrage. Und heute braucht man das, ganz wichtig, damit eben die Handys und das Internet und die Satelliten, damit das alles funktioniert. Wir wissen, der Aufgang und Untergang der Sonne, das gibt uns allen die Zeit biologisch, nicht? So schlafen wir, wir haben auch eine biologische Uhr in uns. Wir wissen, nun ist es Zeit zu schlafen oder aufzustehen. Und insofern sind wir ja alle gleich auf der Erde. Aber dass heute eben der 17. August des Jahres 2014 ist, Das hat sehr lange gedauert, bis alle in der Welt damit einverstanden waren und das so gesehen haben. Denn das ist ja unsere christliche Zeitrechnung, auch wenn sie nun nicht mehr christlich genannt wird, aber es ist sie. Und es gibt daneben noch jede Menge andere Kulturen und Zeitrechnungen. Und es hat sehr lange gedauert, bis sich unsere christliche Zeit durchgesetzt hat. So sind wir auch gewohnt, die Zeit auf der Linie zu denken. Vor uns liegt die Zukunft und hinter uns liegt die Vergangenheit. Da wir nun die Vergangenheit kennen oder zumindest erforschen können, die Zukunft aber nicht, sondern nur ahnen können, was da kommt, meinen wir in der Regel, dass wir auf der Höhe der Zeit sind. Wir stellen uns also vor, als wären wir auf einem Berg und unter uns so haben wir einen weiten Überblick, so wie wenn wir auf dem Ahrensfelder Berg stehen. Und das ist dann die Geschichte, die vor uns war. Und über uns ist die Luft, also erstmal gar nichts. Und wir fühlen uns also auf der Höhe der Zeit. Wenn wir mit dieser ersten Vorstellung nun den ersten Satz unseres Predigttextes lesen, das Ende aller Dinge aber ist genaht, da könnte man einen Schreck bekommen. Im griechischen Text aber steht etwas anderes. Da heißt es, das Ziel von allem ist nahe. Beim Wort Ziel denken wir oft an einen Wettkampf, wie auch in unserer Epistel, da spielt das Ziel ja auch eine Rolle. Wer das Ziel als Erster erreicht, der ist der Sieger. Oder wenn wir an Schießen denken, wer das Ziel trifft, der ist gut und wer daneben zielt, trifft, der ist eben ist schlecht. Und auch bei der Arbeit setzen wir uns Ziele. Wir nehmen uns etwas vor oder bekommen ein Ziel gesetzt und wenn wir das erreichen, dann fühlen wir uns gut. Dabei spielt die Zeit zwar auch eine Rolle, aber sie ist nicht das Entscheidende. Wichtiger ist, welches Ziel wir da vor uns haben. Ob es das richtige Ziel ist oder ein falsches Ziel. Und wenn wir nach dem falschen Ziel laufen und da als Erster durchkommen, dann kann das hinterher auch sehr negativ sein und uns Schaden bringen. Was Gottes Ziel mit allem ist, was er erschaffen hat und vor allem mit uns, die er erwählt hat, das wird im Mittelteil unseres Textes aus dem 1. Petrusbrief gesagt. Da heißt es, so seid nun verständig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habet gegeneinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dienet damit einander als gute Haushalter der mannigfalten Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede er es als Gottes Aussprüche. Wenn jemand Dienste leistet, so tue er es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, der die Ehre und die Macht besitzt in alle Ewigkeit. Amen. Die Liebe steht hier im Mittelpunkt. Das heißt doch, wenn wir uns untereinander lieben, dann sind wir ans Ziel gekommen. An das Ziel, das Gott uns und seiner ganzen Schöpfung gestellt hat. Da bedarf es keiner Entwicklung vom Niederen zum Höheren, vom Affen über den Urmenschen hin zu uns auf der Höhe der Zeit. Diese Vorstellung von unten nach oben, die passt sowieso nicht zu unserer Welt, denn unsere Welt ist rund und bei einer Kugel, da gibt es kein Oben und Unten. Und im Weltall, in dem wir schweben, da gibt es auch kein Oben und Unten. Und so ist im letzten Satz unseres Textes von der Ewigkeit die Rede. Von Jesus Christus, dem die Herrschaft und die Macht und die Herrlichkeit gehört in Ewigkeit. Und dann wird noch gesagt, Amen, das ist wahr. Wir aber sollen in der Liebe zueinander ans Ziel gelangen, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das ist die entscheidende Frage, liebe Gemeinde. Wird durch uns Gott verherrlicht? Wird er es durch mich, durch unsere Gemeinde, durch unsere Kirche? Sind wir weise und nüchtern durch Gebete, dadurch, dass wir beten, mit ihm die Verbindung halten? Halten wir beharrlich an der Liebe fest, untereinander, weil, so heißt die Begründung, die Liebe eine Menge Sünden verhüllt. Dieses Wort Sünde hier in diesem Zusammenhang zeigt uns, es gibt sie noch und darf sie auch noch geben. Es darf darüber gesprochen werden, aber die Sünde ist umhüllt von Vergebung. Sie belastet unsere Herzen nicht mehr. Wir können einander trotzdem liebevoll begegnen. Der nächste Satz ermahnt uns, offen zu bleiben für Fremde, Freunde von Fremden zu sein, Menschen, die bisher nicht zu uns gehören. Das ist eine große Herausforderung, denn wir haben schon alle Mühe, in unseren Familien und in der Gemeinde miteinander liebevoll umzugehen und die Sünde mit Liebe zu bedecken. Wenn jetzt aber noch immer wieder neue Menschen dazukommen, dann gerät unser soziales Gefüge leicht durcheinander. Wir wenden dann unsere Aufmerksamkeit als höfliche Menschen, die Gottes Wort auch ernst nehmen, gerne den Neuen, den Fremden zu. Und die eigenen Leute, die fangen dann an zu murren. Bei Kindern sieht es dann so aus, dass sie herumspringen zu Hause, so kleine Kinder, und Wirbel machen und auf sich aufmerksam machen. Ich bin auch noch da. Beim Ehemann oder der Ehefrau sieht es dann so aus, die verziehen sich ins eigene Zimmer, wenn Besuch da ist, und warten, bis der endlich wieder weg ist und wir wieder unter uns sind. Schnell entsteht so ein Murren, wenn jemand Neues, jemand Fremdes kommt, weil wir doch schon ganz froh sind, wenn wir wenigstens unter uns das alles so einigermaßen hinkriegen mit dem Miteinander. Doch eine Gemeinschaft, die nicht mehr offen ist für neue Menschen, die ist am Sterben. Und umgekehrt, wer offen ist als Gemeinschaft, der wächst. Die Familie wird immer größer durch Kinder und Schwiegerkinder. Unsere Gemeinde sollte immer größer werden durch neue Menschen, die herziehen, und durch Menschen, die bisher Jesus noch nicht kannten. Dann sind wir lebendig und am Ziel im Sinne von Gott. Nicht nur das, am Ziel angelangt sind wir auch lebendig durch das, was wir tun. Jeder von uns hat Gaben von Gott bekommen, und jeder soll damit als ein guter Wirtschafter umgehen und etwas damit machen, was Gott zur Ehre gereicht, wie es im Gleichnis heißt, das wir heute als Evangelium hörten. Wir haben unsere Gaben nicht nur für uns erhalten, sondern für uns alle. Und diese Gaben sind äußerst vielfältig. Sie werden hier jedoch zusammengefasst in zwei Arten: als Reden und als einander dienen, einander hilfreich sein. Das Reden soll dem Wort Gottes entsprechen, dem Tun aber wird versichert, dass die Kraft dafür uns Gott geben wird. So soll Reden und Tun Gott verherrlichen durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus wissen wir von dem allen. Uns ist durch ihn diese Weltsicht geschenkt worden, dass die Zeit spielt keine Rolle mehr, ob wir jung sind oder alt. Die Liebe ist das Entscheidende, die wir mit anderen leben, die Offenheit für andere und für Neues. Ob wir im 21. Jahrhundert leben oder im 17. oder im 3. oder 4., was nötig ist zu wissen, das war auch damals schon zu wissen und das war vorhanden. Da sind wir alle gleich. Vor Gott sind wir alle gleich. Wir haben alle eine Lebenszeit, deren Ende wir nicht kennen. Im Psalm 90 heißt es, das Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und im ersten Buch Mose, im 6. Kapitel heißt es, dass Gott die Lebenszeit von uns Menschen auf 120 Jahre begrenzt hat. Der älteste noch lebende Mensch, eine Frau, ist 116 Jahre alt. Und die älteste, die man überhaupt nachweislich die mal gelebt hat, ist 122 Jahre alt geworden. Liebe Gemeinde, wenn ein Kind geboren wird, trägt es die Sehnsucht nach Liebe in sich und braucht nichts mehr für seine Entwicklung als eben echte Liebe. Und wie weckt so ein Kind auch Liebe in uns? So klein und hilflos, wie es ist, so süß und oft auch schon so weise. Die kleinen Hände, die fröhlichen Augen, das Lachen, das Herumspringen, wie sehr nimmt so ein kleines Wesen unser Herz für sich ein. So sind wir von Kindheit an für die Liebe vorherbestimmt. Die Liebe der Eltern ist unser Lebenselixier. Bis wir uns dann aufmachen, um selbst Eltern zu werden, wenn das Herz anfängt zu klopfen und weil ich nämlich spüre, der oder die andere ist wohl für mich bestimmt. Wenn wir diese Liebe zu den Unsrigen erweitern können, durch die Liebe zu den Geschwistern, durch Jesus Christus, dann bleiben wir offen und können all unsere Gaben einbringen. Und dann sind wir nah am Ziel. Wir werden dann den Hauch Gottes, die Nähe Gottes, die Ewigkeit spüren. Jetzt schon in der Zeit. Von dieser Nähe Gottes singt das folgende Lied und nimmt Jesu Gedanken auf. Betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen, darum sorget euch nicht. Davon singt das folgende Lied.